Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, zu diesem Karfreitagsgottesdienst begrüßen. 18 Uhr, ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, dass man sich mit guten Morgen angeredet hat. Einfach eine Besonderheit, gibt es nicht allzu oft im Jahr, dass wir um 18 Uhr hier zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Ich habe mir ein paar Gedanken zu Karfreitag gemacht. Was ist Karfreitag nicht? Sicherlich ist es nicht der Car-Friday, wie es heute noch in der Zeitung zu lesen war, der Tag, an dem viele, viele illegale Autorennen gestartet werden. Und es hat auch nichts mit Caro, lateinisch dem Fleisch zu tun, sondern das Wort Car kommt aus dem Althochdeutschen. Cara heißt Trauer und heißt Wehklage. Und es ist ja wirklich erstmal ganz, ganz traurig, was da am Golgatha geschehen ist. Dass Jesus diesen Kreuzestod auf sich nehmen musste, der Kreuzestod, der damals als der schwerste Tod überall gab. Und wenn man sieht und die Berichte liest, ja, was Jesus da erlitten hat, das ist schon wirklich unsäglich. Und es gibt ja auch den Film Die Passion. Wer den sehen will, ich glaube, der braucht gute Nerven, weil das einfach sehr, sehr deutlich dargestellt wird, was da passiert. Auf der anderen Seite, aber im englischsprachigen Bereich, reden wir nicht von Karfreitag, sondern wir reden von Good Friday, dem guten Freitag. Das heißt auch nicht God's Friday, sondern es heißt der gute Freitag. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, was kann an so einem Geschehen gut sein? Und das ist das Geheimnis des Kreuzes, dass eigentlich da, wo Jesus für uns leidet, dass wir eigentlich dort am Kreuz uns befinden müssten, weil die Konsequenz der Sünde ist aus Gottes Sicht der Tod. Und nicht wir hängen da, sondern Jesus hängt da. Vielleicht vorzustellen wie ein Blitzableiter, die Strafe als Konsequenz der Sünde, die auf uns liegen sollte, liegt auf Jesus. Oder Paulus spricht davon, dass der Schuldschein zerrissen ist. Ja, unsere Schuld ist vergeben, ein für alle Mal. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Nachricht. Und insofern haben wir auf der einen Seite das Traurige, man sieht's ja auch hier in der Dekoration, und auf der anderen Seite aber die frohe Botschaft. Ja, im Kirchenjahr kann man sagen, Weihnachten ist Jesus geboren, damit er stirbt. Dann kann man natürlich sagen, jeder stirbt von uns. Nein, aber es ist die Mission, Jesu zu sterben. Und Karfreitag, Jesus ist gestorben, damit wir leben. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Botschaft, die wir uns auch klar machen sollten. Und ich möchte jetzt das Geschehen nochmal lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 32 bis 47. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Anschrift aufgebracht, sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagt er zu ihm. Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Wir wollen zusammen beten und dazu, wenn es möglich ist, aufstehen. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken für das, was du getan hast. Diesen schlimmen Kreuzestod, den du für uns erlitten hast, damit wir frei sind. Ja, wir haben das schon häufig in unserem Leben gehört und manchmal dringt es gar nicht zu uns durch. Ich möchte dich bitten, dass doch genau dieses heute auch passiert. Dass wir uns wieder wirklich ganz klar werden, was deine große Liebe für uns bedeutet. Und so möchte ich dich jetzt für diesen Gottesdienst bitten. Ich möchte dich bitten, dass du redest, auch durch die Predigt von Judith Eggers und durch alles, was wir ansonsten auch an Liedern singen, dass du einfach da bist. Segne diese gemeinsame Stunde. Amen. Wir nehmen wieder Platz und beim nächsten Lied, Wie tief muss Gottes Liebe sein, werden wir die Kollekte einsammeln. Die für die Kinder bestimmt ist.
Gottes Liebe sein, er liebt uns ohne Maße, seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen, als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er, der Auserwählte, starb, da er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöst. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Ich hab das alles nicht verdient, ich leb durch seine Gnade, sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe.
Als Vorbereitung auf die Predigt hören wir aus Psalm 31 die Verse 10 bis 14 und den Vers 17. Sei du mir auch in Zukunft gnädig, Herr. Noch bin ich in großer Bedrängnis, sind meine Augen trüb vor Traurigkeit. Erschöpft bin ich an Leib und Seele. Voller Kummer schwindet mein Leben dahin. Mit Stöhnen sehe ich zu, wie meine Jahre verrinnen. Eigene Schuld hat mir die Kraft genommen. Meine Glieder sind wie gelähmt. Meine Feinde haben dafür gesorgt, dass ich Hohn und Spott von meinen Nachbarn ernte. Meine Bekannten schrecken vor mir zurück. Wer mich auf der Straße sieht, geht mir eilig aus dem Weg. Man hat mich vergessen, aus der Erinnerung verdrängt wie einen längst Verstorbenen. Ich komme mir vor wie ein ausgedientes Gefäß, das man zum Abfall wirft. Ich höre ja genau, wie viele tuscheln, grauenhaft, was um mich vorgeht. Da schmieden Leute miteinander Pläne gegen mich und haben dabei nur das eine Ziel. Sie wollen mir das Leben nehmen. Und Vers 17, wende dein Angesicht mir, deinem Diener, freundlich zu. Sei mir gnädig und rette mich.
Dem geht's richtig dreckig. Das ist mir so in den Kopf gekommen, als ich die Verse im Psalm 31 gelesen habe. Da schreibt ein Mensch, dem es echt nicht gut geht. Der kaum noch Kraft hat, der leidet, der gequält ist. Die Worte sind aus Psalm 31 und Psalmen sind ja Lieder oder Gedichte, die auch gesungen wurden. Und Lieder und Gedichte werden von Menschen geschrieben, um sich auszudrücken, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken und auch um ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Und ich finde, man hat so den Eindruck, dieser Mensch, der Psalm 31 geschrieben hat, der hatte eine Menge zu verarbeiten. Der Mensch hat Angst, so sehr, dass er nicht mehr klar sehen kann. Er hat Schmerzen, die sein Leben schwer machen. Er hat Schuld auf sich geladen, irgendwas getan, was sein Gewissen belastet, was ihn fertig macht, was ihm die Kraft raubt. Und er ist auch alleine. Er beschreibt, dass sowohl die Menschen, die ihn nicht mögen, als auch seine Nachbarn und Freunde ihm nicht beistehen. Die wechseln die Straßenseite, wenn sie ihn sehen. Es wird über ihn geredet, ganz übel, und manche schmieden sogar Pläne, um ihn wirklich zu schaden. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, diesen Menschen geht's richtig dreckig. Es heißt, dass dieser Psalm 31, dieses Lied von David, geschrieben wurde. David war ein Mann, von dem im Alten Testament berichtet wird, im ersten Teil der Bibel. Man lernt ihn so als Jungen kennen, aus einer Familie mit vielen Brüdern. Und er ist nicht der Stärkste oder nicht der Größte, aber er ist ein begabter Hirte und Musiker und schön noch dazu. Und ihm wird einmal vorausgesagt, dass er König werden wird. Aber auf dem Weg dahin zum König werden muss er einiges mitmachen. Er wird angegriffen, er wird verfolgt vom amtierenden König, der sich natürlich von ihm bedroht fühlt und der ihn auch umbringen will. Und David kommt nur ein paar Mal ganz, ganz knapp mit dem Leben davon. Er erlebt, dass ein Keil zwischen ihm und seinem besten Freund getrieben wird und dass sie sich trennen müssen. Jonathan, der Sohn vom König, war sein bester Freund. Und im Laufe seines Lebens erlebt er noch mehr schreckliche Dinge. Später verliert er auch mehrere Kinder. Ein Schmerz, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man das nicht erlebt hat. Aber David erlebt nicht nur Leid, oder er erlebt nicht nur Leid, sondern er verursacht auch großes Leid. Es wird eine Geschichte erzählt, dass als er König geworden ist dann irgendwann, dass er Interesse für eine Frau entwickelt, für eine Frau namens Bathseba. Er beobachtet sie beim Baden, das ist schon irgendwie komisch. Er lässt sie zu sich in den Palast kommen, er schläft mit ihr, sie wird schwanger und dann lässt er ihren Ehemann umbringen. Unvorstellbar, was das für Bathseba geheißen haben muss. Es wird sie niemand gefragt haben, was sie eigentlich will. Sie musste dem König wahrscheinlich einfach gehorchen, sich benutzen lassen, ihren Körper benutzen lassen und dann auch noch ihren Mann umbringen lassen. Unglaubliches Leid also, was Menschen hier erleben. Und unglaubliches Leid, was Menschen auch verursachen. Und im Psalm wird das alles so in Poesie ausgedrückt. Der Poet, also der Gedichteschreiber, spricht davon, was Menschen ihm antun und was er anderen angetan hat. Da sind Menschen, die ihm Böses wollen, die ihn im Stich gelassen haben und das aber auch Schuld, die er auf sich geladen hat. Und all das belastet ihn so sehr, dass er jetzt völlig am Boden ist und gar nichts mehr geht. So ein Dreck. Das kommt mir in den Kopf, wenn ich diesen Psalm lese. Dreck hat dieser Mensch fabriziert und Dreck ist ihm angetan worden. So ein Dreck, das kommt mir auch in den Kopf, wenn ich heute Nachrichten lese und sehe, was Menschen zustößt. Wenn ich von einem Erdbeben lese, von einer Schießerei in einer Schule, von depressiven Jugendlichen, von zusammenbrechenden Systemen überall auf der Welt, von unterdrückten Frauen, Männern im Krieg, Kindern auf der Flucht. Der Psalm ist ja nur die Geschichte eines Menschen. Wie viel mehr tragische Geschichten passieren jeden Tag? Hunderte, Tausende von Menschen. Würden sie alle ihre Geschichte aufschreiben, in Liedern, in Gedichten, in Texten? Ich glaube, das würde einen erschlagen, würde man das alles lesen. So ein Dreck, das denke ich nicht nur bei Nachrichten über mir fremde Menschen, sondern das denke ich auch manchmal, wenn ich erlebe, was Menschen in meiner Umgebung einander antun. Junge und alte Menschen, die mit Wunden zu kämpfen haben, die ihnen ihre Eltern angetan haben, ihr Partner, ein Lehrer, ihre Kinder, irgendjemand hat ihnen diese Wunden zugefügt. Wenn ich sehe, dass Freundschaften auseinandergehen und dass Menschen, die sich eigentlich lieben, es sich doch einander schwer machen. Und so ein Dreck, das denke ich auch bei manchen Momenten aus meinem eigenen Leben. Momenten, in denen ich Worte ausgesprochen habe, die mir heute noch leid tun und die mir manchmal nachts, wenn ich nicht einschlafen kann, so einfallen und mich dann ganz unruhig machen. Worte, die ich nicht mehr zurücknehmen kann und die andere verletzt und vielleicht auch geprägt haben. Ein riesengroßer Haufen an Dreck also. In der Welt allgemein, in unserer Umgebung und auch in meinem und vielleicht auch in deinem Leben. Und eben auch in diesem Psalm. Und David, der Poet, der verleiht all diesem Dreck in seinem Lied eben Ausdruck. Er verarbeitet, er schreibt sich so von der Seele. Und zu seinen Worten gehören auch Bitten und Flehen an Gott. Sei mir gnädig und rette mich. Der Poet hofft also auf Rettung, auf Erlösung, darauf, dass jemand ihn da rausholt, ihn wieder atmen lässt. Und dieses Bitten und Flehen, das wechselt sich dann immer wieder ab mit Worten, in denen er dann auch seine Beziehung zu Gott ausdrückt. Zum Beispiel in diesen Versen ab Vers 15. Ich aber, Herr, vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest, du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Auf mich wirkt das so, als würde er sich selbst, aber auch Gott daran erinnern, Gott, du bist doch mein Gott. Du kennst mich doch. Du siehst mich doch. Bitte rette mich doch. Und in diesem Wechsel von Flehen und dieser Erinnerung kommen dann auch Worte, mit denen er sich ganz vor Gott hinwirft. In Vers 6. In deine Hände gebe ich meinen Geist. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Damit drückt er aus, Gott, Hier bin ich. Hier ist mein Leben mit all meinen Erfahrungen, mit all meinem Schmerz, mit all meiner Schuld und ich überlasse es dir. Ich übergebe es dir, bitte tu etwas damit. Man könnte das fromm nennen, sich selbst im Leid an Gott zu wenden. Ich sehe darin aber auch so einen letzten verzweifelten Schritt. Der weiß sich sonst einfach nicht anders zu helfen. Und darum muss Gott jetzt hier eben ran. Einige Jahrhunderte später wird dieser Satz noch einmal gesprochen. In einer ebenfalls krassen, leidvollen Situation. Und das lesen wir dann in der Bibel im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, im Lukas-Evangelium. Und hier ist es Jesus, der diesen Satz spricht. Kurz bevor er unter Schmerzen stirbt. Jesus war vorher in verschiedenen Städten und Dörfern in Israel aufgetreten. Er hatte Menschen geheilt, hatte Menschen satt gemacht, hatte religiöse Führer kritisiert, hatte Menschen dazu aufgerufen, ihr Leben zu ändern und hatte auch von einem Leben mit Gott gesprochen, das alles im Leben der Menschen ändern würde. Und damit hatte er Massen von Menschen um sich gesammelt und aber auch die Machthaber gegen sich aufgebracht. Und das Ganze hatte sich dann so hochgeschaukelt, dass am Ende auch die Menschenmassen, die ihm eigentlich gefolgt waren, sich gegen ihn gewandt haben und seinen Kopf sogar rollen sehen wollten. Und so wird Jesus vor Gericht zitiert und die religiösen Führer verlesen die Anklage in Lukas 23 ab Vers 2. Die Anklage lautet, wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Darauf sagte Pilatus, der diese Verhandlung hier entscheiden soll, zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihre Anschuldigung und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Und Pilatus geht aus dieser Vorlesung der Anklage raus und wendet sich an die Menschenmenge und fragt sie, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Und so wird Jesus zum Tode verurteilt. Zum Tod am Kreuz, einem schrecklichen Folterinstrument. Und das ist schon wieder so ein unglaublich großer Dreck. Da ist einer, der das Leben der Menschen verändert und auch verbessert, ihnen neues Leben bringen will, und dann muss er mit seinem eigenen Leben dafür bezahlen. Und selbst in seinem Sterbeprozess wird er dann nicht in Ruhe gelassen, das haben wir eben schon gehört, und lese es uns nochmal ab Vers 34. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Also da werden unter seinem Kreuz, während er stirbt, sogar noch Glücksspiele gespielt. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land hinein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Jesus stirbt. Für die, die ihm nahe standen, muss das heftig gewesen sein, zu erleben, wie ein Mensch, den sie lieb gewonnen haben, mit dem sie viel Zeit verbracht haben und den sie auch große Hoffnung gesetzt hatten, wie der einfach umgebracht wird. Und das alles erscheint für sie und erscheint, finde ich, auch im Rückblick irgendwie sinnlos. Und ja, es war heftig, es war schrecklich, aber sinnlos war es nicht. Da ist nicht einfach jemand gestorben, weil er den Mächtigen und dem Mob unbequem geworden ist, sondern passiert noch mehr. Das wird im Bekenntnis dieses Hauptmanns deutlich, was wir eben auch gehört haben, der unterm Kreuz steht und dann, als Jesus stirbt, sagt, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Jesus hatte diesen Tod nicht verdient. Er war ein Gerechter, er war schuldlos und er hat sich dem Tod trotzdem bewusst gestellt. Nach all den Wundern, die Menschen mit ihm erlebt hatten, haben einige von ihm zu Recht erwartet, dass jetzt auch irgendwas Besonderes, Großartiges passieren würde. Dass Jesus irgendwas Wundersames präsentieren würde, vom Kreuz runtersteigen oder was auch immer. Aber es passiert nichts. Er bleibt am Kreuz hängen und dann geht er dem Tod entgegen. Weil er etwas vor Augen hatte. Das Leid und die Schuld der Menschen. Jesus hatte den Poeten vor Augen, David, mit allem, was er Schlimmes erlebt hat und mit allem, was er Schlimmes verursacht hat. Er hatte Bathseba vor Augen, mit allem, was mit ihr gemacht wurde und was sie verloren hat. Er hatte syrische Kinder, ukrainische Frauen und afghanische Männer auf der Flucht vor Augen. Er hatte die Menschen aus deinem Umfeld vor Augen, an die du vielleicht denkst. Die, die krank sind, die verletzt sind, die andere verletzen. Und er hatte auch dich und mich vor Augen. Mit allem Dreck, den wir selbst erleben und auch mit allem Dreck, den wir selbst verursachen. Alles Leid, allen Schmerz, alle Schuld hatte Jesus vor Augen. Und er hat alles den Menschen abgenommen und es mitgenommen in seinen Schmerz am Kreuz. In dem Moment, an dem er dort hing, hat sich das alles in ihm vereint. Die Schuld von Täterinnen und Tätern und das Leid von all ihren Opfern. Jesus trägt das alles, er erleidet das alles und er zerbricht daran und stirbt. In manchen Liedern heißt das, dass Jesus in diesem Moment die Last der Welt auf seinen Schultern hatte. Wenn ich mir vorstelle, wie ich schon manchmal mit dem, was ich so an schlimmen Sachen erlebe und auch verursache, leide und wie mich das manchmal runterzieht, wenn ich mitbekomme, was jetzt gerade nur im 21. Jahrhundert so auf der Welt passiert, wie viel schwerer muss das für Jesus gewesen sein? Nicht nur selbst diese körperlichen Schmerzen und diese emotionalen Schmerzen von diesem grausamen Foltertod zu erleben, sondern dabei auch die Last von so viel menschlichem Leid, so viel menschlicher Schuld zu tragen. Ihm muss das ähnlich und noch viel schlimmer gegangen sein als diesem Psalmbeter. Und so bedient sich Jesus eben dieser Worte aus dem Psalm. Jesus wird sie wahrscheinlich vorher gekannt haben. Er kannte die jüdische Bibel, das Alte Testament. Und vielleicht findet er sich in diesem Psalm wieder. Am Boden zerstört, von Leid erdrückt, völlig auf sich alleine gestellt. Feinde und Freunde haben sich von ihm abgewandt. Und in all dem leiht er sich aber nicht die Leidensworte aus dem Psalm, sondern eben diesen anderen Satz. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Auch hier könnte man meinen, dass Jesus besonders fromm handelt. Sogar im Tod zitiert er noch Worte aus der Bibel. Aber ich sehe das hier wie im Psalm, dass es so ein verzweifelter letzter Ankerpunkt ist. Er weiß nicht, wohin sonst. Alle haben ihn ja verlassen. Niemand kann ihm mehr helfen. Er wurde verurteilt, er wurde im Stich gelassen, er wird sterben. Und wohin soll er sonst damit hin, als zu seinem Vater? Denn das ist der kleine Unterschied zwischen den Worten von Jesus und den Worten von David im Psalm. Er spricht Gott mit Vater an. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dieses Vater ist ein Ausdruck von Beziehung, von Vertrauen, von Liebe und auch von Zusammengehörigkeit. Das ist auch ein Stück weit Ausdruck eines leidenden Kindes, das sich an seine Eltern wendet. Mit allem Schrecklichen, das Jesus in diesem Moment erleidet, wendet er sich an seinen Vater und gibt das Leben in seine Hände und stirbt. In dem Moment ist noch nicht Ostern. In dem Moment ist noch keine Erlösung. Da ist noch keine Freude, keine Überwindung von Leid und Schuld, von Schmerz und Tod. Da ist noch kein neues Leben, kein neuer Anfang. In dem Moment ist es erstmal Karfreitag, eine dunkle Stunde. Und dann folgen noch mehr dunkle Stunden, es kommt noch der Karsamstag. Auch als sich David an Gott gewandt hat, kam nicht direkt die Rettung. Und so ist es oft auch bei uns, oft warten wir und meistens auch länger als einen Karsamstag. Und Karfreitag ist nicht der Tag, um von den rettenden, befreienden Momenten zu sprechen, sondern von den Momenten, in denen Menschen ganz tief im Dreck stecken. Und Karfreitag ist aber auch der Tag, mit dem klar wird, dass sie damit nicht auf sich selbst gestellt sind, sondern dass da jemand ist, an den man sich wenden kann, an den wir uns wenden können, der uns unsere Schuld abnimmt und unser Leiden mitträgt. Ich weiß nicht, in wem du dich vielleicht gerade wiederfindest. Vielleicht in Bathseba, der so viel Unrecht widerfahren ist. Vielleicht in David, der so viel Schuld auf sich geladen hat. Vielleicht in mir, die mit dem Dreck in der ganzen Welt, in der Umgebung irgendwie zu kämpfen hat. Egal, was für Drecksmomente du gerade vor Augen hast, Jesus hatte in diesem seinen Drecksmoment auch dich vor Augen. Dein Leid, deine Schmerzen, deine Schuld. Und er hat mit all dem keine Berührungsängste. Er kennt sich damit aus, er hat es auch selbst erlebt. Er begibt sich mit in diesen Dreck hinein. Er ringt mit dir um Worte. Vielleicht um Klageworte wie im Psalm, vielleicht um Hilfe, Rufe und Flehen, vielleicht um Worte unter Tränen, vielleicht um wütende Worte. Und vielleicht findet er mit dir Worte, die sich vertrauensvoll an den Vater wenden. All das hat seine Berechtigung und seinen Platz. Wir müssen mit dem, was uns belastet, nicht direkt zu Ostern springen. Auch Karfreitag hat seine Zeit. Wir werden gleich im Gottesdienst auch das Abendmahl feiern. Und in diesem Abendmahl werden wir gleich Gelegenheit haben, dem allen Ausdruck zu verleihen. Unseren Drecksmomenten, unseren Karfreitagsmomenten. Wir essen und trinken dort Brot und Saft als Symbol für den Körper und das Blut von Jesus. Symbole für sein Leben, das er gelassen hat. Und wenn wir das Brot essen und den Saft trinken, ist das die Erinnerung, dass Jesus uns nahe ist. Bei allem und mit allem, was wir mitbringen. Schuld, die dich belastet, Schmerz, der dich quält, all deine Drecksmomente darfst du gleich ins Abendmahl mitbringen. Und hören und fühlen und schmecken, dass Jesus es am Kreuz für dich trägt. Amen.
Wir wollen diesen Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, jetzt Lob singen. Und ich bitte euch, soweit möglich, dass wir dazu aufstehen zum ersten Lied und einfach gemeinsam stehen, gemeinsam diesen Jesus singen. Und ihr dürft euch gerne dann im Laufe der Zeit auch wieder hinsetzen oder so Lobpreis singen, wie es euch am besten geht.
Siehst du das? das Lamm in jener Nacht sein Blut an Türen angebracht. Es rettet vor des Todes Hand, das Volk an Zion. Wir beten an, wir beten an, wir beten an, das Gottes Lamm. Wir beten an, wir beten an, wir beten an, das Gottes Lamm. Siehst du das Lamm dort am Altar? Schuld von einem Jahr liegt nun auf ihm, es kauft sie los, das Opferlamm so makellos. Siehst du das Lamm dort an dem Kreuz, bezahlt den höchsten Liebespreis. Es trägt die Last der ganzen Welt, von Leid und Schmerz im ganzen Stil. Siehst du das Lamm dort auf dem Thron? Der Vater gibt die Macht dem Sohn, denn würdig ist allein nur er. Die Völker singen heilig her. Wir beten an, wir beten an, wir beten an, das Gottes Lamm. Wir beten an, wir beten an, wir beten an, das Gottes Lamm. Siehst du das Lamm auf seinem Arm? Der gute Hirte hält es an. Liest die 99 stehen, es soll ihm keins verloren gehen. Ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus, ruf dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus, ruf dich. Zum Vater, er steht mit offenen Armen da, er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Lass Bedauern und Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Komm, Jesus ruft dich. Seine Freude lässt Sorgen vergehen. Aus der Asche wird Neues entstehen. Komm, Jesus ruft dich. Heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da, er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Was für ein Retter, ist er nicht wunderbar? Jesus ist Sieger. Steht mit offenen Armen da, er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da, schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Folg ihm nach, denn dein Lohn wartet schon. Geh hinaus, erzähl allen nach.
Erinnern uns nun an seinen Tod, sein Leben.
wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Das Blut, das uns von aller Sünde heilt, floss für dich. Trink und gedenke, er starb für uns, lädt jeden zu sich ein, ewig leben wir mit ihm. So teile dieses Lebensbrot, erinnern uns nun an seinen Tod, sein Gnadenbrot wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Mit neuem Glauben und voll Dank stehen wir auf und wir gedenken, wir sind berufen, ihm zu folgen und hier zu leben als sein Leib. So sind wir Teil am Leiden unseres Herrn, verkünden so, dass er wiederkommt, des Himmels Fest feiern wir mit ihm gemeinsam an dem Tisch des Herrn.
Amen. Könnt ruhig direkt stehen bleiben, nämlich zum Tisch des Herrn gehen. Wollen wir noch ein Fürbittengespräch sprechen und dort insbesondere all den Sumpf, von dem Judith Eggers in ihrer Predigt ja sprach, uns dann auch nochmal im Gebet bringen. Wir machen das so, ich lese die Fürbitten vor und ihr stimmt dann immer mit ein mit dem Satz, wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Krieg ist dir ein Greuel. Schenke denen Einsehen, die Verantwortung für Krieg und Frieden tragen in unserer Welt. Wehre dem Bösen im Kleinen wie im Großen. Sei bei denen, die unter Naturkatastrophen leiden. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast Gedanken der Liebe für die Menschen und nicht des Hasses. Hass ist so verbreitet in dieser Welt. Menschen leiden darunter und sie verletzen sich gegenseitig. Lass uns Liebe lernen von dir. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast Gedanken der Vergebung. Du trägst nicht nach, wenn Menschen ihre Schuld bekennen und umkehren von ihren falschen Wegen. Gib uns den Mut, uns dir neu zuzuwenden und hilf uns, selbst zu vergeben, wie du uns vergibst. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast Gedanken der Treue. Du verlässt die nicht, die dich um Hilfe bitten. Wir wollen von dir lernen, uns denen zuzuwenden, die uns brauchen. Menschen, die alleine sind in Not und Angst. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast ein Ziel mit jedem Menschen. Wir vertrauen dir unsere Kinder an und bitten dich, dass du sie schützt auf ihrem Lebensweg. Sei auch bei ihren Eltern und auch den Paten und allen, die dazu beitragen, dass diese Kinder in dem lebendigen Glauben in dich hineinwachsen können. Wir beten auch für die Angehörigen unserer Verstorbenen. Tröste sie in ihrer Trauer. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, wir befehlen dir in der Stille die Menschen an, die uns lieb sind und um denen Kummer und Not wir wissen. Und jetzt kann jeder noch mal im Augenblick in Stille sein und genau an diese denken. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast Gedanken der Liebe, des Friedens, der Treue. Stärke in uns die Gewissheit, dass du bei uns bist, an jedem Tag in unserem Leben. Amen.
Ihr dürft noch mal Platz nehmen. Wir möchten jetzt Abendmahl gemeinsam feiern. Und das wird ganz praktisch so ablaufen. Wir haben hier zwei Tische vorne, zu denen ihr in kleinen Grüppchen hinkommen könnt, das Abendmahl einnehmen könnt, euch wieder hinsetzen könnt. Das machen wir so lange, bis alle, die möchten, es bekommen haben. Wir haben alkoholfreien Traubensaft und an diesem Tisch hier vorne auch glutenfreies Brot, damit auch alle, die möchten, daran teilnehmen können. Seid herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wenn du an Jesus glaubst, glaubst, dass er dir durch seinen Tod am Kreuz vergibt, er dich in deinem Leben begleitet, du mit ihm unterwegs sein willst, mit ihm leben willst, dann darfst du gerne daran teilnehmen. Und ich lese uns die Einsetzungsworte aus Markus 14. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet, gab ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte zu ihnen, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden. Amen, das sage ich euch. Ich werde nun keinen Wein mehr trinken. Erst an dem Tag werde ich neu davon trinken, wenn Gott sein Reich vollendet hat. Ich bete noch. Jesus, an diesem Karfreitag wollen wir dir ganz besonders dafür danken, was du auf dich genommen hast. Was du an Angst, an Leid, an Schmerz durchlebt hast. Was du aus Liebe getan hast für die Menschen, die du da damals wirklich wahrhaftig kennengelernt hast oder auch die, die du heute kennst, uns alle. Ich danke dir, dass wir uns alle nicht erdrücken lassen müssen von unserem Leid, unserem Schmerz, unserer Schuld, sondern dass du uns das abnimmst und mitnimmst ans Kreuz. Und danke, dass du es dort getragen hast. Und wir wollen dir auch danken und uns daran erinnern, in diesem Abendmahl, an das, was du dort für uns getan hast. Lass uns das heute nochmal ganz neu deutlich werden, wenn wir es gleich wirklich fühlen und schmecken. Amen. Kommt zum Tisch des Herrn, ihr seid eingeladen.
Thank you.
Wir wollen zusammen das Lied singen. Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer. Es passt wunderbar zu Karfreitag und wir singen in der Bridge, wie man sie so schön nennt, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Und wir singen das für genau diesen Freund Jesus, der heute für uns ans Kreuz gegangen ist.
Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer, du gabst dich ganz hin bis in den Tod. Du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt, nun steh ich staunend vor dir. Nun steh ich staunend vor dir. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starrst, ergriffen von der Gnade und zerbrochenen Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben. Nun bist du erhöht bis an den höchsten Ort, König der Himmel, dort werde ich knien, wenn ich an die Gnade meiner Rettung denk, werde ich mit Lobpreis erfüllt, ja, dann werde ich mit Lobpreis erfüllt. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochenen Geist. Wieder dank ich dir, wieder geb ich mein Leben hin. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starrst, ergriffen von der Gnade und zerbrochenen Geist. Wieder dank ich dir, wieder geb ich mein Leben hin. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochenen Geist.
Bevor wir gleich gemeinsam das Vaterunser beten und Judith Eggers uns den Segen Gottes zusprechen wird, möchte ich nur kurz noch zwei Dinge sagen. Eventuell ist ja jemand, der sagt, boah, in meinem Leben, da ist auch wirklich viel, viel Sumpf und das drängt mich, darüber zu reden. Dafür steht Judith Eggers als Teil des Seelsorgeteams gleich zur Verfügung. Und da möchte ich noch mal ganz herzlich einladen zum Ostersonntagsgottesdienst um 10 Uhr mit gemeinsamem Brunch. Ihr wisst ja, dass man sich eigentlich anmelden sollte, aber es kann ja durchaus sein, Mensch, habe ich noch gar nicht dran gedacht, habe ich vergessen oder was auch immer. Es ist immer noch die Gelegenheit, sich anzumelden. Sprecht bitte Martina Vogel, meine Frau oder mich selber an. Wer noch gerne am Ostergottesdienst teilnehmen soll und sich nicht angemeldet hat, das ist sicherlich kein Hinderungsgrund. So, jetzt stehen wir zum gemeinsamen Vater unser auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der barmherzige Gott segne dich. Er behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Gehe im Frieden des Dreieinen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Habt noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns Sonntag zum Ostergottesdienst, der übrigens nicht im Stream übertragen wird. Das nur noch mal als Info. Vielleicht bis dann.